Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Die Biomärkte laufen gerade nicht in eine Richtung. Hafer bleibt unter Druck, andere Kulturen ziehen an. Was bedeutet das jetzt für den Anbau und die Vermarktung? Genau das ordnen wir heute ein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts und spreche für das heutige Thema mit einer Expertin und einem Experten der Marktgesellschaft der Naturlandbauern. Zum einen Katharina Gräf, sie ist im Ressort Sonderkulturen, und Stefan Schmidt, der Ressortleiter Druschfrüchte. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Servus Bernhard, danke für die Einladung.
Als kleine Einstiegsfrage, wenn ihr jetzt aktuell auf euren Bereich schaut, welche Entwicklung hat euch jetzt 2025 und bis jetzt am meisten überrascht?
Wir freuen uns, sagen wir es mal andersrum, dass Soja sich weiterhin so einer großen Beliebtheit erfreut. Zum einen natürlich bei den Verbrauchern mit allen Produkten, die man daraus herstellen kann, Sojadrinks, aber natürlich auch Tofu und Tempeh, was uns in der Vermarktung natürlich weiterhin große Chancen bringt, die Ware abzusetzen. Wir freuen uns, dass auch die Ölsaaten sich wieder einen stabilen Preis sichern konnten, auch da stabil sind in der Nachfrage. Und wir freuen uns, dass wir bestimmte Nischenkulturen, so wie die Goldhirse, aber auch den Mohn, endlich geschafft haben, gut in die Vermarktung zu bringen.
Sehr schön, dann Stefan, gerne anschließen.
Wir haben diese Saison tatsächlich bei jeder Kultur eine Überplanerfüllung, was man so eigentlich die letzten Jahre noch gar nicht gesehen hat. Also somit eine überdurchschnittliche Ernte und damit erfreulich in manchen Kulturen, in anderen stockt es dann auch. Und was wir dieses Jahr haben, ist ein neues Thema. Wir haben einen steigenden Markt, aber wir haben deutliche Verwerfungen innerhalb des Marktes in Form von Mühlen und Anbietern dann auch, die uns beschäftigen.
Genau das wollen wir heute genauer anschauen. Danke erstmal euch für den Einstieg. Zu Beginn der Hafer. Da habe ich ja schon gesagt, so der ist stark unter Druck. Da gibt's ja eine deutliche Überversorgung. Was sind deiner Meinung nach, Stefan, dafür die Hauptursachen, wenn wir jetzt eben Ernte, du hast es gerade schon gemeint, Ernte war einfach super bei einigen Kulturen. War das bei Hafer auch so? Wie sieht's mit den Flächen aus? Genau, das einfach mal einordnen.
Also ein Grund ist es nie, auch da nicht. Wir haben, es sind so 20-25% Flächenzuwachs gewesen. Das sehen wir relativ früh durch die Ernteerhebungen, die wir im Dezember, Januar versenden. Das alleine wäre in keinster Weise irgendein Grund gewesen, das schon so einzuschätzen dann auch. Und dann kamen noch drei andere Faktoren. Der eine ist, dass wir ein größeres Lager haben in Franken, wo in der Ernte dann die Landwirte direkt angeliefert haben und sozusagen der Anruf vom Kollegen kam, du Stefan, wir haben irgendwie, jeder bringt 20-30% mehr und dann sind die Hektolitergewichte natürlich auch gleich gemessen worden bei uns, die ungereinigt schon über 50 waren, also das in etwa auch nochmal 10% besser als es sonst ist, teilweise auch 15-20%. Also, und dann hast du drei Faktoren zusammen, wo aus in dem letzten Jahr irgendwo dann gleich mal nicht 20%, sondern dann 50% mehr Ware da ist. Man, da kannst du dich dann hinsetzen, guckst, was hast du geplant, was hast du in Verträgen drin. Dann rechnest dir dann die tatsächlichen Mehrmengen rein und auch die Hektolitergewichte. Und dann war für mich zu der Ernte relativ klar, dass das heuer ein bisschen viel werden könnte. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt, ist die Mühlen, glaube ich, haben sich die letzten Jahre viel auch auf durch die Knappheit auf Verdacht eingedeckt, ohne einen Abnehmer zu haben. Und das bricht jetzt heuer raus dann auch, dass man sieht, dass der ein oder andere sich Ware gekauft hat und hintendran sie aber nicht wegbekommt.
Und was denkst du, wie lange diese Überhänge jetzt auch in 2026 reinreichen? Also was bedeutet das für die Vorkontrakte und auch fürs Preisniveau?
Wenn man jetzt zurückschaut, da gibt es ja andere Beispiele wie Rocken und Dinkel immer wieder, dass man eigentlich sagen kann, dass in einem Jahr sich so ein Preis nicht erholt hat oder die Situation entspannt. Also glaube ich, dass das auch noch jetzt uns für die Ernte 26 begleiten wird, denn wir haben die Mühlen, die etwas hinterherhinken. Also der eine hat keinen Abnehmer, der andere kauft sich vielleicht noch günstig jetzt in der Landwirtschaft ein, nachdem der Preis ja mal richtig runtergekracht ist, und schiebt gern andere dann nach hinten. Wer Platz hat in Form von Lagerkapazität, wird das mit Sicherheit nutzen wollen, die günstigen Preise zum Ernteanschluss und da noch mitnehmen. Und wie viel unverkaufte Ware liegt noch draußen? Das ist das, was du nicht sagen kannst so wirklich. Aber ich vermute schon, dass wir wahrscheinlich mindestens bis zum nächsten Jahreswechsel Ware haben werden aus dieser Ernte. Also sehe auf jeden Fall so. Und jetzt gehen natürlich die ersten Gespräche oder man versucht sich anzutasten, wer sieht wo den Preis. Ja, und das ist klar, dass wir waren aber auch in den letzten zwei, muss ich sagen, sehr hohen Niveau. Und da geht es doch jetzt ein Stück runter jetzt. Aber ich denke, dass die Preise so bei Landwirtspreis 3,30, 3,40, 3,50 um den Dreh. Also man, da kämpfen wir gerade noch drum mit den Mühlen und mit den Abnehmern hinten dran, ja.
Danke dir, Stefan, jetzt für die Einblicke zum Hafer. Weiter geht's mit einer Kultur, von der du auch am Anfang schon geschwärmt hast, Katharina, mit dem Soja. Wie würdest du den Sojamarkt aktuell eher einordnen? Stabil oder eher trügerisch?
Trügerisch ist ein gutes Stichwort, das du jetzt genannt hast. Also auf den ersten Blick sieht es so aus oder ist auch tatsächlich so, dass wir da weiterhin steigende Mengen haben und sehr, sehr gute Absatzmengen und Absatzchancen haben. Es ist nur so, und diese Erfahrung machen wir immer wieder, dass im Moment sich viele neue Abnehmer auch auf diesem Markt tummeln, die leider oft mit schlechten Preisvorstellungen auch kommen, beziehungsweise umgekehrt muss man es eigentlich denken. Wir machen die Erfahrung, dass immer wieder auch für die Landwirte damit Preisen gewunken wird und schneller Abnahme und so weiter. Aber man muss sich ganz genau angucken, an wen gibt man denn seine Mengen und wer macht da auch was drauf? Welche Großkonzerne stehen da dahinter? Also der Biomarkt oder vor allem für die Speisesoja hat sehr viele Chancen. Und wenn wir uns Soja angucken an sich, es ist eine super tolle Kultur, also sei es von Seiten der Landwirtschaft oder wenn man von Landwirtsseite drauf guckt, man kann eine hohe Wertschöpfung erzielen pro Hektar. Soja lässt sich super in die ökologische Fruchtfolge integrieren, ist ja auch eine Leguminose als Motor im Ökolandbau. Und wir haben glücklicherweise durch unseren Abnehmer und durch einen zweiten, den wir genommen haben, eine gesicherte Abnahme und auch langfristige Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten. Also Soja ist wirklich einfach eine Erfolgsgeschichte, hat sich bei uns oder ist mittlerweile das Rückgrat unserer Abteilung, so muss man sagen. Wir konnten die Mengen ver-16-fachen in den 7 Jahren, wo wir Soja jetzt im Anbau haben. Und Soja ist vor allem im Moment auch für die Landwirte, die mit SBR Stolpur und der Schiffglasflügelzikade kämpfen, natürlich auch eine sehr gute Sommerung, die man sich oder die dann im Anschluss an Zuckerrübe, rote Beete oder anderem Gemüse sich natürlich dann auch gut da planen lässt, weil eben verlässliche Absatzwege da sind.
Das klingt ja alles erstmal sehr vielversprechend, aber wo liegen denn da die Preise? Also gibt es da Tendenzen auch jetzt für dieses Jahr?
Wir sind immer dazu bestrebt, dass wir die Preise stabil halten. Wir hatten letztes Jahr den Basispreis für fein gereinigtes Speisesoja, der lag bei 900 Euro die Tonne. Immer frei Feinreiniger, und es war der Basispreis für die Abnahme im Oktober, November. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir den stabil halten. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen, den nach oben zu setzen. Aber man darf den Bogen nicht überspannen. Also die Produkte, die aus dem Soja gemacht werden, müssen am Ende des Tages vermarktbar bleiben. Sie müssen natürlich, der Verbraucher muss die auch noch kaufen wollen. Ansonsten bringt uns das alles auch nichts, wenn wir da immens hohe Preise haben und dann bleiben die Produkte bei den LEHs im Lebensmitteleinzelhandel oder im Discount liegen. Von dem her muss man immer gucken, wo ist dann wirklich auch der Cut, wie weit kann man den Bogen dehnen.
Genau, zusammengefasst, der Sojamarkt bietet auf jeden Fall Chancen. Wer hier Interesse hat, meldet sich am besten direkt über das Kontaktformular. Ich werde da auch die nötigen Informationen nochmal verlinken. Genau, die nächste Kultur, die wir anschauen, ist glatt das Gegenteil. Es ist leider so ein schrumpfender Markt, und zwar die Braugerste. Zumindest letztes Jahr im Juli, als wir eine Folge aufgenommen haben, haben wir den Appell noch rausgegeben, mehr Bier zu trinken, aber es hat leider anscheinend nicht gezogen oder noch nicht. Die ist aktuell immer noch weiter unter Druck. Würdest du sagen, dass der Anbau ohne Vorkontrakte überhaupt noch vertretbar ist, oder wie würdest du das sehen?
Mit diesem Bierappell, glaube ich, müssen wir nur Abonnenten deutlich dazu kriegen. Es ist ja, glaube ich, aber es ist kein reines Biophänomen. Es ist allgemein so, dass ich glaube, auch Winzer wie auch Brauereien das Thema haben, dass weniger Alkohol getrunken wird oder auch alkoholfrei dann teilweise auch. Also der Markt ist ja seit 2-3 Jahren, glaube ich, am Schrumpfen dann auch. Ich würde jetzt auch nicht sehen, dass das jetzt da irgendwie so eine Wende oder Trendwende da ist. Dann auch, also ohne einfach ins Blaue hinein anzubauen, bitte nicht. Ja, also die Ernte war ja auch im Bereich Gerste überdurchschnittlich. Das heißt, es gab zwar viele Partien, die qualitativ rausgeflogen sind, aber ich meine zu wissen, dass die ein oder andere Melzerei noch sehr viel Überhänge hat, die weit in die nächste Saison hineinreichen. Also wenn dann wirklich darauf ansprechen, also wenn es jetzt bei uns im Pool ist, ist im Pool, ja, das ist dann gesichert, oder nach Vorvertrag ansprechen, aber rein anzubauen und dann mal zu gucken, da müsste ja sozusagen die ganze nächste Ernte gar nicht passen, ja, verregnet, kaputt, ansonsten heute ist doch für etwas ein Risiko dann auch, ja, oder man nimmt eine Sorte, die ertragsstark ist, und dann, wenn es ist, im Futter wandern kann, ja.
Nee, ist ja ein guter Appell. Genau die Einschätzung war ja jetzt auch nochmal wichtig, dass man sagt, wirklich gut überlegen und abklären davor und nicht da jetzt ins Blaue reingehen. Aber ich glaube, das sollte den meisten jetzt, nachdem es eben nicht erst ein Jahr so ist, sondern jetzt schon länger, sollte das klar sein. Ein anderer Markt, der eher knapp ist und wo wirklich auch Potenzial da ist, sind die Sonnenblumen. Katharina, wie stellt sich der Bio-Sonnenblumenmarkt nach der Ernte 2025 da, wenn wir jetzt gerade den HO-Bereich anschauen?
Also es ist so, bei den Sonnenblumen, wir hatten ja da gerade Weihnachten 2024, erinnere ich mich, wir sind oder insgesamt 2024 wirklich mit sehr schlechten Preisen in die Ernte gegangen. Und dann wurde auf einmal klar, es gibt viel zu wenig Mengen. Dann sind die Preise exorbitant in die Höhe geschossen, oder was heißt exorbitant, endlich mal wieder auf einem Niveau, bei dem es sich lohnt, Ölsaaten anzubauen. Glücklicherweise konnten wir dieses Preisniveau mit in die Ernte 2025 nehmen, einfach aufgrund dessen, dass dann auch 2024 zum Ende des Jahres hin sehr schnell klar wurde, aufgrund der vorherigen schlechten Preissituation ist der Anbau zurückgefahren. Es waren viel zu wenig Sonnenblumen da. Klar, auch im HO-Bereich, aber auch im LO-Bereich. Und die Linolike und die Hyolike-Sorten stellen sich von der Vermarktungsmenge her so dar, dass eigentlich immer die größere Menge, die in den Markt fließt und die von den Ölmühlen gebraucht wird, die Linolike-Sorten sind. Also die für die kaltgepressten Öle ungefähr 2/3 ausmachen und 1/3 sind die Hyolike-Sorten. Die werden immer mit einem kleinen Aufschlag preislich bezahlt, einfach weil die Sorten auch einen Ticken schlechter sind, was die Ertragserwartung angeht. Aber von der Vermarktungsmenge her ist es, wie gesagt, schon so, dass wir ungefähr nur 1/3 haben. Also es ist dann auch, sage ich jetzt mal, kontraproduktiv, wenn sehr viele sich dann für den Anbau von den Hyolike-Sorten entscheiden, weil da einfach die Menge nicht so da ist. Erfreulicherweise ist es dieses Jahr so, wir konnten das Preisniveau mitnehmen, stabilisieren, und es scheint auch nicht so zu sein, dass große Übermengen da sind. Es ist so, dass im Moment die Ölmühlen immer mal wieder auch noch was nehmen würden, es aber auch von Landwirtsseite her im Moment auch gar nicht mehr viele freie Mengen gibt. Auch wir sind ziemlich durch mit der Vermarktung. Wir haben viel kontraktieren können. Die Mengen laufen jetzt dann die nächsten 3 Monate noch ab und dann ist es aber auch durch das Thema. Das heißt, auf der anderen Seite, die Ölmühlen werden sicherlich nicht mit vollen Lägern in die neue Ernte gehen. Also von dem her gehen wir davon aus, es zeichnet sich schon ab, dass wir das Preisniveau, das wir aktuell haben, hoffentlich auch so gut mit in die Ernte 2026 nehmen können. Und da müssen wir einfach gucken, wie sich es weiterentwickelt. Aber die Ölsaaten müssen auf diesem Preisniveau bleiben, ansonsten sind sie nicht anbauwürdig. Auf der anderen Seite werden sie aber gesucht für die Verarbeitung.
Jetzt interessiert mich natürlich auch noch die Preisentwicklung. Die lagen ja zuletzt bei den Ölsonnenblumen bei 700 Euro ab Station. Wenn wir hier jetzt konkret den LO- und den HO-Bereich anschauen, wo liegen da die Preise?
Also wir sind im Moment dabei, auch die Preise für die neue Ernte, da wird man sicherlich auf der Biofach dann oder nach der Biofach nochmal besser sprechen können. Die Biofach bietet für uns immer die Möglichkeit, wirklich alle Ölmühlen an den Tisch zu holen, jeden Tag mit jemand anders zu sprechen und sich da auch nochmal Preise und Mengen holen zu können. Im Moment haben wir die Preise von unserem größten Abnehmer vorliegen und da sieht so aus, das war jetzt mal der erste Aufschlag, wie wenn wir für die Lino-like-Sorten in der Ernte noch knapp unter den genannten 700 Euro die Tonne ab Station. Und für die Hio-like-Sorten, da ist erfahrungsgemäß immer ein Aufschlag von 20 bis 30 Euro die Tonne. Das heißt, da werden wir knapp über den 700 Euro liegen. Wir denken, dass wir da wahrscheinlich noch eine kleine Preissteigerung sehen werden. Deswegen haben wir im Moment erstmal nur die Mengenmeldungen der Landwirte erfasst. Also wer die Sonnenblume im Anbau hat und Interesse hat, die über uns zu vermarkten, der sollte uns das aktuell erstmal einfach unverbindlich melden. Und wir werden diese Mengen sichten, auf der Biofach eben die entsprechenden Preisverhandlungen dann führen und dann gucken, wohin sich die Preise entwickeln.
Jetzt ein weiterer Markt, der letztes Jahr durchaus stark Thema war, der Futtermarkt, der hat sich ja nach oben bewegt. Stefan, was hat diesen Trend ausgelöst? Genug Appelle von allen Seiten, hey, es haben halt alle gemerkt, da fehlt was, oder was würdest du da sagen, was hast du da beobachtet?
Zum einen war die Befürchtung wegen der Weidepflicht, dass das deutlich abnehmen würde, was sich jetzt so nicht bewahrheitet hat. Dann hatten wir vor der Ernte oder eigentlich zum Erntezeitpunkt Regen und zwar ziemlich viel, vor allem hier in Bayern. Da waren das ja, ich meine, 3 Wochen durchgehend, da wo du dann schon am Fenster stand, sagst, ups, jetzt wenn es da nicht aufhört, dann kommt noch eine Überraschung und zwar eine unangenehme. Das war natürlich jetzt im ersten Moment für die Futtermühlen dann auch so ein Zeichen. Man kann die Preise nach unten wieder setzen dann auch, weil es wird mit Sicherheit sehr viel Ware aus dem Speisebereich rausfallen. Dann gab es da so zu dem Erntezeitpunkt, ne, ich würde sagen, das war ein relativ kurzer Zeitraum, 4 bis 6 Wochen, so eine Delle, wo die Preise nochmal unter die 300 Euro gerutscht sind. Das hat dann leider die getroffen, die halt immer gleich und sofort raus müssen und gar keine Möglichkeit haben. Und so hat man sich jetzt peu à peu zum Jahreswechsel wieder nach oben gearbeitet und stehen jetzt, glaube ich, ungefähr 50 Euro die Tonne über dem, was zum Beginn der Saison war. Dann auch ich. Da wird es vielleicht auch noch die ein oder andere Kultur geben, die vielleicht noch ein bisschen klettert. Was man halt aufpassen sollte, dann manche warten dann zu lange, auch wie letzte Saison, da wo der Futterweizenpreis ja schon fast an die 400 ist und man dachte, das geht noch weiter und irgendwann kommt dann der komplette Abriss und dann ist es dadurch, da sind die dann gedeckt oder so. Also dann vielleicht noch Februar, März danach weiter zu spekulieren und zu pokern, ist dann wieder das Risiko da, dass es wieder nach unten geht. Ja. Irgendwann sind auch die Futtermühlen dann gedeckt und bis zur neuen Ernte.
Und jetzt nochmal ganz konkret, weil das war mir jetzt nicht ganz klar, wo liegen dann die Preise aktuell im Vergleich zur Ernte 2025, jetzt wenn wir Futterweizen und Mais anschauen?
Also Futterweizen und Mais liegen aktuell so bei 33 bis 35 Euro ab Station und zu Beginn waren wir unter 30 Euro noch. Ja.
Weiter geht's mit deinem Bereich wieder, Katharina, mit Kulturen, die oft als Ergänzung in der Fruchtfolge laufen und zwar Raps und Hanf. Warum ist der Bio-Raps weiterhin gesucht? Und wie stabil ist dieser Markt wirklich?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Sagen wir mal so, Raps ist grundsätzlich, werden die Mengen schon auch gesucht und verarbeitet. Es ist nur im Moment so, und das haben wir vor allem in dieser Ernte gemerkt, die Mengen sind dann tatsächlich auch begrenzt. Es ist so, dass das Rapsöl im Moment sich leider nicht so gut verkaufen lässt. Es ist mehr der Rapskuchen, der da eine Rolle spielt. Und das haben wir auch insofern gemerkt, als dass wir zur Ernte hin wirklich sehr gute, attraktive Preise für die Landwirte hatten, die auch Ernte raus mussten. So wie immer wollen natürlich nicht alle Landwirte dann Ex-Ernte verkaufen, sondern wollen vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Preis abgreifen, haben insofern auch nochmal die Menge zurückbehalten und da ein bisschen spekuliert. Die wurden dann aber tatsächlich enttäuscht. Also Gewinner dieses Jahr waren die Landwirte, die gleich verkauft haben, diese hohen Preise mitgenommen haben, und alle, die dann später kamen und eben nach Möglichkeiten gefragt haben mit Weiterlagerung, da konnten wir nicht mehr diese hohen Preise anbieten. Also die sind tatsächlich schlechter aus der ganzen Geschichte dann rausgegangen. Und aktuell ist es so, dass die Ölmühlen gar keinen Raps mehr wollen, weil sich eben das Öl nicht so gut verkaufen lässt. Also das heißt, gewisse Mengen werden gebraucht. Die kann man auch gut in Naturlandqualität dann vermarkten. Also da ist der Appell definitiv da. Aber den Markt darf man nicht überstrapazieren.
Also da auch eher der Appell, enge Abstimmung mit euch und nicht einfach.
Richtig. Mhm. Ja, nicht ins Blaue hinein. Also das gilt grundsätzlich für alle Sonderkulturen. Da gibt es eigentlich gar keine Kultur, bei der man da eine Ausnahme machen sollte. Und das ist was man sich definitiv auch immer, sage ich jetzt mal, da überlegen sollte, bevor man überhaupt Sonderkulturen anbaut, dass man immer mit dem Abnehmer oder dem potenziellen Abnehmer ins Gespräch geht, klärt, welche Menge, welche Sorte, welcher Termin und auch, was muss ich denn bieten auf dem Hof, damit die Kultur überhaupt gut vermarktet werden kann. Weil gerade wenn wir über Raps sprechen und Ex-Ernte, sowas kann man da gut machen, auch bei den Sonnenblumen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Kulturen im Sonderkulturbereich, wo das eben nicht möglich ist. Und das ist auch eine gute Überleitung gleich zum Thema Hanf, den du ja auch mit angeschnitten hast, weil da wäre es zum Beispiel, sind keine Ex-Ernte-Geschichten möglich.
Da wollte ich auch fragen, welche Voraussetzungen da gegeben sein müssen, damit du Hanf empfehlen würdest.
Mhm. Also da muss definitiv auf dem Betrieb eine Trocknung und eine Reinigung da sein, weil der Hanf, das haben wir gelernt, auch sehr schmerzlich gelernt mit einer hohen Lernkurve die letzten Jahre. Der Hanf ist sehr, sehr empfindlich, was die Nachernte-Behandlung angeht, was aber auch schon den Drusch angeht. Hanf ist eine Ölsaat, das ist allgemein bekannt, nur der reagiert sehr empfindlich, wenn zum Beispiel beim Drusch die Schale außen beschädigt wird. Das heißt, das kennt man von daheim dann, wenn man zum Beispiel eine Ölflasche nicht gut verschließt oder dann länger auch mal im Regal stehen hat, das Öl wird ranzig. Und genauso passiert es beim Hanf auch. Das heißt, wir hatten sonst immer gedacht, THC wäre das Problem, was uns beim Hanf die meisten Sorgen bereitet. Dem ist gar nicht so. Es sind die Peroxidzahlen. Und das passiert einfach, wenn man eben beim Drusch nicht aufpasst, die Schale beschädigt oder der Hanf nicht anständig dann getrocknet wird, irgendwie später dann auch nochmal eine Beschädigung erfährt. Und dann schießen diese Zahlen in die Höhen und der Hanf wird einfach ungenießbar. THC ist deswegen auch kein Problem, weil wir einen Abnehmer haben, der die Hanfsaat schält. Das heißt, THC haftet sich hauptsächlich außen an der Schale an, wird aber dann einfach weggeschält und somit haben wir dieses Problem los. Kann man eigentlich ganz platt so sagen. Der Hanf war eine Kultur, die uns vor ein paar Jahren wirklich deutliches Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich denke, der ein oder andere Landwirt wird sich schmerzlich erinnern. Der Markt wurde erst total gepusht. Es war eine Riesenblase, die dann wirklich komplett in sich zusammengekracht ist. Wir hatten damals fast 1000 Tonnen Hanf, die eigentlich als Speiseware gedacht waren, die aber dann ins Futter vermarktet werden mussten, weil einfach die Qualitäten überhaupt nicht mehr dem entsprochen haben, was für Humanernährung vorgegeben ist. Dann haben wir erstmal kurzzeitig die Finger davon gelassen, gesagt, Hanf, das lassen wir mal, haben jetzt aber einen Abnehmer gefunden, mit dem wir wieder einen Vertragsanbau anbieten können, aber in deutlich kleineren, überschaubaren Mengen, was wir vorher gemacht haben. Aber wie gesagt, das funktioniert gut, stabil, gibt es auch bestimmte Sorten, vor allem die kurzstreuigen wie eine Finola, Finola 2, die sich da gut handeln lassen. Und wer da Interesse hat, der kann dann gerne nähere Infos bei uns erfragen dazu.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, da habe ich jetzt auch nochmal sehr viel gelernt, weil so in dem Detail mit Hanf habe ich mich tatsächlich auch noch nicht beschäftigt. Von einem eher kleineren Markt, wie du es jetzt beschrieben hast, wo man echt aufpassen muss, zu einem großen Markt, und zwar Weizen. Da entscheidet ja ganz klar die Qualität. Wenn wir uns jetzt vor allen Dingen speziell die A- und B-Qualitäten anschauen, wie ist da die Lage, Stefan?
Wir haben dieses Jahr eine etwas unglückliche Verteilung der Qualitäten dann auch, weil man stuft ja immer so ab, also die 20 bis 24 für Mehlpackungsbereich, dann drüber und vor allem eher dann ab 26 aufwärts dann im Backbereich dann auch. Und in dieser Saison haben wir hauptsächlich nur in Bayern einiges mit Fallzahlschwierigkeiten. Es gibt beim Weizen dann auch, wenn da jemand drunter ist, es wird sozusagen 200 manche Mühlen, je nachdem, was sie machen, wenn sie für Bäckereien das Mehl produzieren, die da glaube ich ist 220, 230, da wollen die dann schon nicht mehr drunter oder können vielleicht auch gar nicht mehr. Fällt mal kleines Futter rein. Man fällt jetzt relativ weich, muss man sagen. Nur wenn man irgendwie einen sehr starken Kleber hat, dann ist das doch noch ziemlich weit. Dann haben wir in dieser Saison tatsächlich irgendwie so die Hälfte der Partien sind in dem höheren Bereich und ein Viertel ist quasi im Mehlpackungsbereich. Und dann haben wir noch so, 20-25%, die tatsächlich unter diese 20 Kleber sind. Dann auch. Also das ist wirklich ungünstig in diesem Jahr. Also so sieht man, dass der Backbereich überversorgt ist und im Mehlpackungsbereich geht es etwas knapper zu. Jetzt versucht man natürlich auch noch so die unter 20 Kleber irgendwie damit reinzukriegen dann auch. Muss halt dann klassisch aufgemischt werden bei den Mühlen, ist halt etwas aufwendiger. Und wenn jetzt jemand nur kleberstark bei sich zu Hause liegen hat, dann gibt es halt wahrscheinlich zwei Varianten, liegen lassen, mitnehmen oder dann abgewertet im Mehlpackungsbereich rein. Ja. Und ansonsten, glaube ich, wird da tatsächlich, da ist es definitiv zu viel. Und wir sehen es ja auch an den allgemeinen Zahlen, dass so der Mehlpackungsbereich wächst und leider der Backbereich stagniert dann auch, ja, was schade ist. Ja.
Und was bedeutet das insgesamt für den Markt, wenn du jetzt sagst, eben mehr rutscht in den Mehlpackungsbereich, auch preislich?
Da bist ungefähr bei einer Differenz, hätte ich gesagt, von 50, 60 Euro die Tonne, was dann nach unten geht dann auch. Ja. Aber das im Futterbereich sind sie dann eher schon an die 100 Euro Differenz oder 80 Euro, sowas dann auch, ja. Also da lässt sich es noch auffangen. Aber ich meine, ich war jetzt auch die Woche auf dem Stammtisch und da haben nur einige genau diese Partien dann auch. Aber es war auch jemand, der sagt, ich kann lagern, dann lass es liegen. Ja. Wer weiß, wie es nächste Saison wieder ist.
Danke dir, Stefan. Jetzt nach dem Weizenmarkt schauen wir uns das Spezialgetreide an. Genauer gesagt die Goldhirse. Was gibt's über die Goldhirse zu berichten?
Die Goldhirse ist für uns wirklich eine der erfreulichsten Entwicklungen überhaupt, die sich jetzt so das letzte Jahr angekündigt haben und jetzt auch für die Ernte 2026 weitergehen. Warum? Einfach, wenn man sich mal anguckt, wo im Moment die größten Zuwächse sind bei Bio-Lebensmitteln oder wer da die meisten Bio-Lebensmittel verkauft, dann ist man ganz schnell, wenn man sich AMI-Grafiken anguckt, sieht man ganz schnell das Wachstum oder wo sich das hinentwickelt hat, ist der Lebensmitteleinzelhandel, der Discount und auch die Drogerien. Und diese Nachfragen, die merken wir. Und ganz besonders freut uns, dass wir jetzt die Hirse endlich auch in diese Vermarktungsschiene gebracht haben. Wir hatten die sonst immer nur, Hirse war eine kleine, ganz kleine Geschichte im Anbau in Bayern für einen Abnehmer. Aber das waren die was, wo wir große Flächen hätten anbieten können oder viele Landwirte mit ins Boot nehmen können. Und einfach aufgrund der Listung diverser Naturland-Hirse-Produkte jetzt auch für den Drogeriebereich können wir die Geschichte wirklich ausrollen. Und Hirse ist eine Kultur, die einfach an vielen Standorten wirklich gut funktioniert. Gerade wenn man auch hinsichtlich einfach diesen wärmeren Klimabedingungen, auch den trockeneren Perioden, mit denen wir ja immer wieder auch zu kämpfen haben, damit kommt die Hirse als Kultur gut zurecht. Und wir hatten die letzten Jahre immer das Problem, dass viele Landwirte gerne Hirse angebaut hätten, die Goldhirse. Also ich spreche explizit von der Goldhirse, aber die Vermarktung dahinter einfach nicht so auf stabilen Füßen stand. Da hat sich jetzt gute Möglichkeiten ergeben, sodass wir den Vertragsanbau für die Hirse wirklich bewerben können.
Das ist doch schön, mal was richtig Positives zu hören. Preislich war es ja letztes Jahr bei 540 bis 600 Euro die Tonne. Kannst du da auch schon Richtungen geben?
Da kann ich eigentlich schon sagen, wir werden preislich so bleiben. Den Kontrakt mit unserem Abnehmern haben wir auch schon Ende letzten Jahres geschlossen für die Ernte 2026. Und da bleibt die Hirse. Wir haben uns darauf geeinigt. Wir hätten natürlich gerne die Preise etwas nach oben gezogen. Der Verarbeiter hat uns gegenüber dann einfach aber auch so argumentiert, dass wir jetzt erstmal gucken sollten, was wir die Mengen stabil haben und die Hirse auch stabil im Regal halten und dann über eine Preiserhöhung sprechen. Weil das ist natürlich, wenn man dann so Produkte hat, die in Richtung LEH oder auch Discount oder Drogerie gehen, da geht es dann natürlich auch um Lieferfähigkeit. Also da muss man einfach gucken, dass man dann erstmal stabil dabei bleibt und dann in dem nächsten Step mal über eine Preiserhöhung spricht. Und deswegen haben wir die Preise jetzt einfach auch erstmal so gehalten.
Gut, der Dinkel ist ja im Vergleich dazu fast unspektakulär. Es ist ein eher stabiler Markt. Was läuft hier anders als bei anderen Kulturen?
Der ist stabil, wie du schon gesagt hast. Da ist tatsächlich in diesem Sinne so ein, jetzt total unaufgeregt. Wir haben auch einen massiven Zuwachs im Anbau gehabt. Das, glaube ich, über 30%. Es kam tatsächlich zu Beginn auch der ein oder andere fragte, ist jetzt wieder soweit? Kracht's wieder? Konnte man aber gleich beruhigen und sagen, nee, den sehen wir gar nicht. Weil wir halt von absoluten Bodenzahlen im Anbau kommen. Jetzt ist es so, würde ich sagen, das ist ziemlich ausgeglichen jetzt in dieser Saison. Angebot, Nachfrage, das passt wunderbar zusammen. Es hinkt keiner hinterher. Die Abrufe sind da. Der Preis ist auf dem ziemlich gleichen Niveau. Ich glaube, etwas gleich bis leicht höher, als wir letzte Saison angesetzt haben. Und ist natürlich auch immer eine sehr gefragte Vorvertragskultur auch. Ja, da hatten wir auch, glaube ich, schon ein oder zweimal ein Angebot draußen. Und da war tatsächlich auch das Interesse sehr groß, da schon Verträge zu machen. Dann auch da wird es auf der Biofach die Gespräche geben. Und ich glaube, dass da auch für die nächste Saison jetzt aus aktueller Sicht das da stabil bleibt auf dem Niveau. Ja.
Und welches Niveau ist es preislich, das du jetzt angesprochen hast?
Wir hatten Vorverträge angeboten für 430 Euro ab Station, ja.
Mhm. Zusammenfassend als Abschlussfrage an euch beide, gerne an Katharina zuerst.
Danke, Celine. Da hat immer der Stefan noch mal Zeit, über die Frage nachzudenken, während ich schon antworten muss.
Gerne.
Ich bin da schon das zweite Mal hier, Katharina. Ich hatte beim ersten Mal auch keine Zeit nachzudenken.
Ach so, deswegen. Dann schieß los.
Bei welcher Kultur jetzt in deinem Bereich sagst du aktuell klar Vorsicht? Und wo sagst du zusammengefasst, für die Betriebe gibt es wirklich realistische Chancen, wenn ich in den Bereich reingehe?
Also Vorsicht würde ich definitiv sagen bei der Kichererbse. Wir erleben, dass da im Moment auch ein wahnsinniger Hype aufgebaut wird, eine riesige Blase. Es gibt unglaublich viele Kichererbsenforen, Ökomodellregionen, Wertschöpfungsketten, all die schönen Wörter, die man da immer hört im Bereich Kichererbse. Aber da sagen wir definitiv Achtung und Augen auf. Die Kichererbse ist unglaublich unsicher im Anbau. Da werden viele Versprechungen gemacht. Auch das Saatgut ist sehr, sehr teuer. Und wir erleben das jetzt auch schon seit mehreren Ernten, dass Landwirte einfach wirklich sich hochpreisig damit Saatgut eindecken, wahnsinnige Hektarflächen Flächen anbauen und am Ende des Tages wirklich überhaupt gar nichts dabei rauskommt. Also deswegen werden wir uns da auch zurückhalten. Wer eine Kichererbse im Anbau hat und wer da Mengen hat, der kann sich gern melden, weil andererseits auf der Kundenseite sind natürlich Kichererbsen schon auch gefragt, aber wir würden jetzt niemals hier sagen, bitte baut alle Kichererbsen an, dafür sind einfach die Sorten und die Anbaubedingungen bei uns in Deutschland, das ist nicht ausgereift genug, als dass man da ertragsstabil ernten kann. Also da definitiv Achtung, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten für die anderen Kulturen, wir haben ja mittlerweile ein Vermarktungsportfolio im Bereich Sonderkulturen, über 20 Kulturen, die wir da haben, sei es jetzt im Ölsaatenbereich, Speisehülsenfrüchte oder Spezialgetreide. Und viele davon laufen sehr stabil, sodass wir eben Vertragsanbau anbieten können. Soja haben wir vorhin schon angesprochen, dann natürlich Sonne, Raps. Erfreulicherweise aber auch sowas wie Schälsonnenblumen, wo wir ja den Vertragsanbau für die Zwergenwiese Naturkost organisieren. Auch da werden die Flächen ausgeweitet. Andere im Bereich Spezialgetreide, die sich aus der Nische bewegt haben. Wir haben die Goldhirse angesprochen, den Buchweizen, aber auch der Emmer ist hier zu nennen, der sich einfach in Richtung Discount mit Emmer-Nudeln, Emmer-Flocken und dem Urgetreide-Müsli ganz klar aus der Nische raus bewegt hat und da jetzt auch richtig gut die Mengen laufen. Und es gibt kleine, aber feine Geschichten. Man muss sich halt immer angucken. Wir haben oft auch die Nische in der Nische, zum Beispiel mit dem Naturland Senf, mit einem Naturland Mohn, aber auch zum Beispiel Safflor, Färberdistel, die sich da im Moment ganz gut entwickelt. Man muss halt einfach sprechen, den Anbau planen, mit uns ins Gespräch gehen, sodass wir einfach lenken können und den Markt, gerade wenn es kleine Nischen sind, auch nicht überfordern, nicht überfahren, sodass wir weiterhin gute Preise dann auch generieren können.
Danke dir, Katharina. Jetzt Stefan gerne zum Druschfrüchtemarkt. Vorsicht, beziehungsweise wo gibt es Chancen?
Wir sind ja diese Saison im Schnitt eigentlich bei allen Kulturen preislich etwas höher als in der letzten Saison. Das ist ja positiv zu betrachten dann auch. Und dieses Niveau gilt ja auch jetzt für uns, schauen, dass wir das halten können, bis auf die Kultur Hafer, wie wir erwähnt haben. Bei einer Braugerste haben wir gesagt, bitte vorsichtig sein, sich melden, nicht ins Blaue einfach anbauen. Beim Hafer gehe ich jetzt fast davon aus, die Leute, die noch nicht verkauft haben, die werden wahrscheinlich keinen anbauen. Aber es ist halt jetzt in diesem Jahr mal die Situation da, dass derjenige, der im Pool ist oder der einen Vorvertrag hat, halt im Vorteil ist und derjenige, der lang wartet, mal nicht. Es läuft auch immer wieder mal in die andere Richtung. Von daher ist das jetzt, ist okay jetzt einfach so. Ja. Wir kommen aber beim Hafer auch von, wir waren jetzt überhyped preislich, würde ich fast sagen. Und wir hatten aber auch schon Tiefstände von 300, also so weit fallen wir nicht. Also man sollte auch da bitte den jetzt nicht gänzlich rauswerfen, weil so viele Alternativen haben wir jetzt dann auch nicht mehr. Dann würde alles zur Katharina rüberschieben dann auch. Bei uns im normalen Speisebereich ist ja da keine Alternative mehr da. Und wir werden schon noch schauen, dass wir den irgendwie so an die Mitte 300 Euro halten. Ansonsten sehe ich jetzt bei uns, wie gesagt, wir sind in einem, die Mengen steigen. Ich sehe jetzt da nichts kritisch dann für die nächste Saison.
Danke euch beiden. Das waren doch sehr schöne Abschlussworte mit guten Appellen. Danke euch für die Einordnung, für eure Expertise heute.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass wir da sein durften, Celine. Es hat Spaß gemacht.
Danke euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Alle Formulare und weiterführende Informationen findest du, wie immer, in den Shownotes. Abschließend würde mich natürlich noch interessieren, wie fühlt sich der Biomarkt für dich an? Chancenreich, stabil oder doch eher angespannt? Schreib uns gerne ein Wort an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.